Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. C.G. Jung ist heute das Thema bei uns in der Sendung, nachdem ich kürzlich mit einem wunderbaren Menschen, Philosophen und Wissenschaftler über den Herrn, über diesen Philosophen und Schweizer diskutieren durfte. Wir haben uns entschieden, hier noch tiefer reinzugehen und diese Zitate, die ihn so weltbekannt gemacht haben, ein bisschen genauer zu analysieren. Das erste Zitat, was ich da vorlesen möchte, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ist: Das einzig lebenswerte Abenteuer kann für den modernen Menschen nur nach innen zu finden sein. Und dieses Thema möchte ich an jemanden, der sich mit C.G. Jung sehr gut auseinandergesetzt hat, ihn bestens kennt, er ist Philosoph, Wissenschaftler, Physiker, der Markus Schmicke, ganz herzlich willkommen heißen und ihm diese Fragen stellen. Hallo Markus.
Grüß dich Alexander, und das Zitat von Carl Gustav Jung, das du heute so zum Einstieg in diese Sendung, in dieses Gespräch gewählt hast, das könnte man sinnbildlich für das ganze Leben von C.G. Jung nehmen. Ich habe mal in einem Buch von einem amerikanischen Autor, Edinger, gelesen, der ein sehr bekannter Psychologe und Schriftsteller ist. Er sagte, es ist wohl kaum jemals ein so bewusstes Leben wie das von Carl Gustav Jung gelebt worden. Was er zum Ausdruck bringen wollte, ist, dass Jung selber diesen inneren Weg, diesen Weg nach Inneren als den einzig bedeutsamen für unseren westlichen Menschen angesehen hat, weil wir sind ja schon so stark im Äußeren, wir sind so stark nach außen orientiert an Dingen, die dort passieren und die uns selber ausmachen, mit denen wir uns identifizieren, aus denen wir unseren Selbstwert bestimmen oder sogar berechnen, dass die innere Reise, das sich Wenden nach innen, die innere Wahrnehmung und die innere Freiheit zu entdecken und zu leben, dass das das notwendige Gegengewicht dazu ist. Und C.G. Jungs Leben, sein eigenes Leben war ein unglaubliches Beispiel dafür. Am Ende seines Lebens, er war schon über 80, wandte sich die Welt an ihn und sagte, oh Meister der Psychologie, der Psychiatrie, Sie müssen eine Biografie schreiben, eine Autobiografie. Und er sagte nur dazu, eine Autobiografie ist die größtmögliche Lüge.
Mhm. Auch schön.
Er wollte es nicht, weil er war sich über die psychologischen Gefahren und Fallstricke einer solchen Autobiografie sehr bewusst. Und dann hat aber seine Assistentin, die Frau Jaffe, hat ihn mehrfach überzeugen können, letztlich doch mit ihr zusammen eine Biografie zu schreiben. Und am Anfang, im Vorwort, sagt er, ich werde in dieser Autobiografie eines langen Lebens, über 80 Jahre, wenig über äußere Ereignisse sprechen, was sich ereignet hätte in seinem Leben, und das war sehr, sehr viel, sondern ich werde diese nur erwähnen, wenn sie für mein inneres Leben, für meine innere Reise, für mein Inneres, wer ich bin, von Bedeutung waren. Und so erzählt er seine Geschichte, und deswegen ist diese Biografie so unglaublich lesenswert, weil sie tatsächlich eine solche Innenansicht des menschlichen Lebens bietet. Und C.G. Jung hätte viel Name-Dropping machen können. Hermann Hesse ist bei ihm ein- und ausgegangen. Albert Einstein ist bei ihm ausgegangen. Einsteins Sohn war Patient von Hermann Hesse. Und Wolfgang Pauli, der große Physik-Nobelpreisträger, ist bei ihm ein- und ausgegangen. Aber keinen von denen erwähnt er in seiner Biografie. Keinen von den großen Berühmtheiten der Welt, die ihn so wertgeschätzt haben, sondern er gibt auch in seiner Biografie dieses Beispiel, dass das innere Erleben das wirklich Bedeutsame ist. Und ein Großteil seines Werks beschäftigt sich mit dieser Polarität. Übrigens auch die Begrifflichkeit, die heute jeder kennt und pflegt, nämlich zu sagen, ich bin extrovertiert oder ich bin introvertiert, kommt von C.G. Jung. Das ist also eine Unterscheidung, eine psychologische, die er eingeführt hat und die in der Psychologie sehr, sehr bedeutsam ist. Ich bin ein extrem extrovertierter Mensch, bin aber mit sehr vielen introvertierten Menschen zum Ausgleich umgeben. Deswegen ist es lustig, dass ich als extrovertierter Mensch mit 20 Mönch geworden bin, habe es dann aber auch nur 12 Jahre durchhalten können.
Was also, nur? Ich meine, das war jetzt gerade
sehr, sehr viel, wenn man sich die Psychotypologie von Sigge Jung anschaut. Und da ist die erste Frage, wie lebst du, wie nimmst du wahr, extrovertiert oder introvertiert? Und unsere gesamte Gesellschaft, und mit diesem Statement habe ich ja angefangen, lebt praktisch nur im Äußeren. Während die alten fernöstlichen Kulturen ganz und gar nach innen gewandt waren.
Auch von klein auf, von jung auf schon. Weil das ist ja bei uns eher so eine Mitte 40er, 50er Jahre Tendenz, dass man nicht mehr in der Scheinwelt sich projiziert, sondern mehr in die Seinswelt reinkommt. Ist das im Östlichen schon von früh auf so, dass man sich viel mehr auf seine inneren Werte konzentriert?
Ja, ich habe gerade heute auf dem Spaziergang mit einem Freund gesprochen, der sich sehr mit Bhutan beschäftigt. Das ist ja ein Land angrenzend im Osten Indien in Richtung China, wo es ja einen Minister für das Lebensglück gibt.
Toll.
Wir haben ein eigenes Ministerium für Glück.
Wow, großartig.
Es gibt sogar eine Glückssteuer auf die Dinge, die Unglück verursachen können. Sehr, sehr sinnvoll. Und dort geben die Menschen in jeder Familie wird auch heutzutage noch dort ein Kind Mönch. Das ist in diesen alten Kulturen teilweise bis zum heutigen Zeitpunkt noch üblich, dass der spirituelle Weg einfach ein Teil des Lebens ist, dass der innere Weg ein Teil des Lebens ist. Und wenn wir heute Asien anschauen, Südostasien, sehen wir natürlich diese glitzernde Decke des westlichen Materialismus dort, der westlichen Produktwirklichkeiten und Werbewirklichkeiten. Kommst in China aus dem Flugzeug heraus und überall siehst du Werbung, die du auch ja von Hollywood und Brad Pitt mit den teuersten Uhren und so weiter. Die Oberfläche ist heute über die Kulturen gezogen, aber der Mensch von Natur aus im Osten ist nach innen gerichtet und misst der Welt da draußen weniger Wert bei als der Welt im Inneren.
Aber jetzt kommt eine ganz wichtige Frage. Hat denn, wenn ich von klingt aus und mir mehr mit meinen inneren Werten beschäftige, mit dem Sein, das ich bin, was hat das für einen Bezug zum Beispiel auf Krankwerdung in der, wie wir es heute haben, in der zivilisierten Welt? Ist der eine befreiter, wenn er mehr mit dem Innen auseinandersetzt, als derjenige, der sich in eine Rolle spielt?
Naja, sicherlich ist der Umgang damit ein ganz anderer. Wenn ich natürlich das Äußere und das Körperliche gehört ja zu einem Teil zum Äußeren und zu einem Teil zum Inneren, ist sozusagen die Brücke. Aber der physische Körper mit seinen Symptomen ist ja eher der das äußere Erleben, also gehört stärker zu dem extrovertierten Aspekt der Wahrnehmung. Und ein Umgang für einen introvertierten Menschen mit äußeren oder auch auf innerer Weisheit gründend lebenden Menschen mit äußeren Herausforderungen wie Krankheiten ist natürlich ein ganz anderer. Und wenn wir uns die traditionellen Heilweisen dieser Kulturen anschauen, in China das, was wir heute traditionell chinesische Medizin nennen, oder in Indien das, was wir heute Ayurveda nennen, was schon immer so genannt wurde, natürlich auch. Wenn wir uns die anschauen, dann sehen wir dort natürlich im Fundament der Entstehung von Krankheitsgeschichte innerhalb dieser Tradition, welche große Rolle das Seelische und Psychische dort tatsächlich spielt. Und das sehen wir auch in der Art und Weise, wie ein traditioneller ayurvedischer oder TCM-Arzt mit seinen Patienten umgeht. Er sieht, wie meine eigene Ärztin in Berlin so schön sagte, ich behandle kein Blutbild, ich behandle einen Menschen. Und wenn ich einen Menschen behandle, so behandle ich natürlich das, was ich sehe vor mir. Aber ein TCM-Arzt oder eine TCM-Ärztin wird darin geschult, tiefer zu schauen und zu sehen, wie das Qi, die Lebenskraft, auf der einen Seite die körperlichen Symptome, aber auf der anderen Seite genauso das psychische Erleben bestimmt und wie das Ganze letztlich wie Yin und Yang das eine bilden.
Ich finde einfach dieses Thema so wichtig, weil ich habe das Gefühl, wir lernen heutzutage auch in der Schule, auch unsere Kinder eigentlich unglaublich viel im Außen zu projizieren, aber ich sehe nicht die Schule für das Innere, für die innere Reife, für die Seele, vielleicht auch mal den eigenen Schatten zu sehen, wo ja auch C.G. Jung immer wieder erwähnt hat, aus dem Schatten heraus etwas zu lernen. Das ist kein Schulthema, solche Dinge, und ich denke, es ist doch elementar Basiswissen.
Es ist interessanter oder traurigerweise sogar nicht mal unbedingt Universitätsthema. Man kann also ein ganzes Psychologiestudium hindurchführen. Ich kenne einige meiner Freunde, haben einen Bachelor oder einen Master oder einen PhD in Psychologie gemacht an auch guten Universitäten. Und mit diesem Thema wird man nur vielleicht mal als historische Randbemerkung konfrontiert. Aber man beschäftigt sich relativ wenig mit diesen Konzepten, die dann ja erst eher in der Psychoanalyse und in den daraus entwickelten moderneren Herangehensweisen eine Rolle spielen. Ich bin der Meinung, wir müssen dieses Wissen in die Universitäten und in die Schulen bringen, weil ganz viel davon ist praktische Lebensweisheit. Mhm. Zum Beispiel der Schatten und die einfache, ich sage mal, das ist der erste Hauptsatz der Psychologie, der erste Hauptsatz der Physik ist ja die Energieerhaltung. Und der erste Hauptsatz in der Psychologie, sage ich gerne, ist der Satz der Projektion. Ja. Dass den Teil von mir selbst, den ich nicht als zu mir gehörig anerkenne, projiziere ich nach draußen, beliebterweise in andere Menschen. Mhm. Ja? Warum bekämpft die katholische Kirche die Homosexuellen so sehr?
Au, 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 au.
Ja, das ist ein böses Beispiel.
Ja, ich habe es verstanden, das Beispiel, aber. Mhm.
Ich wollte mal so ein deutliches, drastisches Beispiel nennen, aber man könnte so viele andere Beispiele nennen, wie Aspekte von sich selber, die man in sich selber nicht zulässt, die man im Äußeren bekämpft. Und ich glaube, dass das, was wir auf unserem Planeten sehen, an ja schon fast im genetischen Kodex des Menschen liegenden ständigen Kampf, ja, schon die in den archaischen menschlichen Gesellschaften, schon die tierisch kämpfen gegeneinander, das ist angelegt in unserem genetischen Kodex. Aber warum kämpfen wir wirklich miteinander? Warum tragen wir im Äußeren diesen Kampf aus? Und das wurde ja, Goethe hat das prophetisch und überhaupt nicht nur auch analytisch in seinem Faust gesehen. Ja? Der Faust, der kämpft mit dem Mephisto. Und der Mephisto ist das, was dem Faust letztlich zum Glück sowie zum Unglück fehlt, nämlich zum ganzen Leben. Und Faust war so sehr im Akademischen verfangen. Ne, nun stehe ich hier, ich armer Tor, bin so klug als wie zuvor, nachdem er doch alles schon studiert hatte, Juristerei, Medizin, hat er alles studiert. Und trotzdem, ja, weil er war vom Leben getrennt, er hatte die andere Seite in sich verdorren lassen, in sich unbeachtet gelassen, bis sie so viel Energie hat, dass sie plötzlich schwupp mitten im Raum stand, als der Teufel, als Mephisto, und ihm einen Pakt angeboten hat. Er hat ihm gesagt, ich bringe dir dein Leben zurück, wenn du mir deine Seele dafür gibst.
Das sind die krassen Polaritäten, hä?
Das sind die krassen Polaritäten. So, wenn wir in uns selber erkennen, oh mein Gott, das ist auch in mir. Das ist nicht nur in Trump oder in Biden oder mit wem immer man gerade zu kämpfen hat oder in Angela Merkel hier in Deutschland, für viele ein großes Feindbild. Warum? Ja, was verkörpert sie, was ich in mir selber vernachlässige und in mir selber verdränge? Warum hat die Frau so viel Hass verdient, sozusagen? Ne? Woher kommt der Hass? Teilweise, größtenteils aus uns selber, aus den Aspekten, die wir nicht selbst als zu uns zugehörig betrachten. Und das ist die große Chance im Schatten. C.G. Jung hat gesagt, das ist das Gesellenstück auf dem Weg der Selbstverwirklichung. Das Gesellenstück ist es, diesen Schatten zu erkennen, zu integrieren. Und die unendliche Kraft, die darin enthalten ist, diese unendliche Kraft dann für etwas Konstruktives zu nutzen.
Für mich ist das irgendwie dieses Thema, mit dir zu philosophieren, das ist für mich die Königsklasse der Medizin. Ich glaube, hier müssen wir rein.
Ich möchte an der Stelle noch etwas bemerken. Du hast in deinem Anfangspart hast du C.G. Jung als Philosophen beschrieben.
Ach nein, der Psychiater und Psychologen.
Das war vielleicht eine freudsche Fehlleistung, um bei den Psychiatern zu bleiben. Denn ja. C.G. Jung hat, ich habe gerade ein Buch über C.G. Jung gelesen. Oder ein Buch, in dem C.G. Jung eine große Rolle spielt. Und dort in diesem Buch hat der Autor, der Professor Johannes Heinrichs, es war nicht von Johannes Heinrichs, es war ein anderes Buch über C.G. Jung und die Patanjali Yoga Sutras. Und da hat die Autorin gesagt, hat C.G. Jung als selbstzertifizierten Nicht-Philosophen bezeichnet. Als selbstzertifizierten Nicht-Philosophen. Weil C.G. Jung war das so wichtig, kein Philosoph zu sein, sondern eben ein Wissenschaftler, der auf empirischer Grundlage die Psyche als ein Teil der Natur erforscht. C.G. Jung hat die Psyche als eine Naturgewalt gesehen. Er hat, ein Zitat von C.G. Jung ist so auch aus der Erinnerung, er hat gesagt, wenn es dem Menschen eines Tages gelungen ist, eine Hälfte des Mondes wegzusprengen, dann sieht man darin eine Tat der Psyche. Da sieht man darin die Gewalt der Psyche. Denn der Mensch ohne Psyche, also ohne die Psyche, die ihn vom Tier unterscheidet, würde niemals auf die Idee kommen, würde niemals die Macht entwickeln, die eine Hälfte des Mondes wegzusprengen. Das heißt, diese Dinge, die die Natur umkrempeln, was der Mensch ja gerade im Begriff ist zu tun, das sind alles psychische Dinge, das sind alles Dinge, die aus uns selber herauskommen, die wir selber aber überhaupt noch nicht verstanden haben, sozusagen wie der Zauberlehrling. Ja? Wir haben etwas, eine Kraft in uns, die wir nicht verstehen, die wir rausgelassen haben in die äußere Welt und die dort unglaublichen Schaden anrichtet.
Kann man sagen, die Welt ist eigentlich die Summe aller unserer kumulierten Schatten?
Zum Glück nicht nur das. Zum Glück nicht nur das. Es ist Schatten und Licht. Mhm. Es ist unser kumulierter Schatten und unser kumuliertes Licht. Oder das Licht, das uns alle trägt, auch das göttliche Licht, das diese Welt ausmacht. Wir dürfen nur den Schatten nicht verbannen und sagen, der Schatten ist da, wo der Teufel ist und lass ihn mal da bleiben. Oder der Schatten ist da, wo die sind, die anderer Meinung sind als ich. Oder bei denen da oben oder denen da unten. Das ist der große Fehler und das ist die große Gefahr.
Weil der Schatten auch in uns selber ist. Und das zuzulassen, kommen wir zurück zu unserem Zitat, ist das größte Abenteuer, sich darin eigentlich hineinzugehen, in diesen Schatten rein, in die eigene Seele und diesen Schatten aufzuarbeiten. Und dann muss ich es nicht mehr nach außen projizieren. Und da hast du, Frau Merkel, kann von sich aus wieder in Luft auflösen.
Ja, das wird zwar nicht so schnell geschehen, aber...
Ja, aber es ist ein gutes Beispiel letztendlich, wenn man das einfach mal überlegt. Ich höre das jetzt zum zweiten Mal auch von dir, dass solche Themen immer wieder man sich überlegen muss, was ärgert mich so stark, dass ich es immer ins Außen projiziere. Kein Kunde, kein Gast, kein Fernsehgast kommt hierher, ohne dass wir zuerst 5 Minuten über das Thema Corona reden, weil es so pulsiert.
Ja, toll, dass wir das heute nicht gemacht haben.
Genau, gut haben wir es heute nicht gemacht. Genau. Aber trotzdem muss man sich ja fragen, was macht das mit mir? Was hat das mit mir zu tun?
Richtig.
Wenn wir dieses Schattenprinzip zu Ende reden, jetzt auch gleich auf dieses aktuelle Thema bezogen.
Ja, darin sehe ich auch die große Chance und die große Aufgabe, außer wir müssen sachlich und sinnvoll und basierend auf wissenschaftlichen Fakten mit dieser Pandemie umgehen. Das ist erstmal die Nummer 1. Und die Nummer 2 ist, dass wir dann im nächsten Schritt oder am besten gleichzeitig schon lernen können, wie diese Kontroversen in der Gesellschaft entstehen über Dinge, über die man sich sehr schnell einigen könnte im Praktischen, warum dort so große Grabenkämpfe ausgetragen werden und was letztlich hinter der Angst vor dem Virus auf der einen Seite, aber auch der Irrationalität im Umgang mit dem Virus steht. Aber das wäre wahrscheinlich auch ein Thema, das zu groß ist. Ich weiß, dein Sendeformat ist gleich vorbei und mein Sohn ruft mich ständig an, dass ich runterkommen sollte, weil wir uns noch ein Auto angucken
wollen. Ja, nicht schlecht. Aber du, wir haben noch 3 Minuten und ich stelle dir jetzt noch eine Frage. Das muss schon sein. Wenn ich jetzt die Menschheitsgeschichte so 2000 Jahre zurücksehe, dann sehe ich ja auch immer Gewaltkriegereien, Mord, Totschlag und weiß Gott was alles. Wann kommt dann endlich die Menschheit aus diesem Teufelsweg heraus, aus diesem Schatten und lernt endlich viel, viel mehr in seinem Inneren zu wirken, das Licht, das Abenteuerreise ins Innere seiner Seele endlich zu gehen, dass das einfach im Außen aufhört? Wo siehst du dies? Das ist ein großes Thema, ich weiß, aber...
Du, diese Welt gibt es ja, diese äußere Welt, die gibt es ja, damit man in ihr auch solche Konflikte und solche Reisen und auch solche Irrwege austragen kann. Ich glaube, dafür ist sie gedacht. Und solange es Leben gibt, es irrt der Mensch, solange er strebt. Ich würde sagen, solange er lebt. Leben ist immer ein Ausprobieren von dem und auch ein Grenzüberschreiten. Also deswegen hat eine Welt, in der Konflikte ausgetragen werden, auch durchaus ihre Berechtigung. Und trotzdem bin ich da sehr, sehr großer Hoffnung, dass gerade in der Zeit, in der wir uns heute befinden, mit den Herausforderungen, und Corona ist nur ein Aspekt davon, eine unglaubliche Chance besteht für den Menschen durch das Wissen, das er zur Verfügung hat. Wir können auf das Wissen aller spirituellen Kulturen zurückgreifen. Wir können auf die Wissenschaft zurückgreifen. Und der Mensch steht nach meiner Überzeugung vor einem großen Bewusstseinssprung, wo er aus dem dualistischen Bewusstsein von Licht und Schatten, also Ego und das Unbewusste, Subjekt und Objekt, herausbricht und in ein integrales Bewusstsein kommt, in dem ganz viele verschiedene Erkenntniswege zusammenfließen werden, wo Wissenschaft, Spiritualität, Kunst, Technik, die Arbeit mit dem Körper und so weiter, all das wird zusammenfließen. Das Wissen all der alten spirituellen Traditionen und die wissenschaftlichen Möglichkeiten, um ein neues integrales Bewusstsein zu formen. Und das ist etwas, was wir nicht im Äußeren tun können, sondern was in unserem Inneren und im kollektiven Unbewussten gerade sich vollzieht. Da bin ich sehr froher Hoffnung. Aber ob das jetzt 10 oder 100 Jahre dauert, das weiß ich nicht. Mhm. Auf jeden Fall müssen wir sehen, dass wir uns im Äußeren sinnvoll verhalten, um die großen Bedrohung auch durch den Klimawandel und der bedrohte Frieden auf diesem Planeten, die Herausforderung durch den technologischen Wandel, durch Entwicklung künstlicher Intelligenz, immer noch die Bedrohung durch die Nuklearwaffen, das sind alles konkrete Dinge, an denen wir lernen können, uns selbst im Inneren zu befrieden und im Inneren unsere Integrationsarbeit zu leisten.
Und da ist natürlich die Informationsfeldtechnologie sicherlich auch ein großer Schlüssel, ein großer Segen, hier irgendwo frühzeitiger was aufzudecken, bevor es richtig zum Brodeln kommt.
Lieber Markus, das ist ja die Arbeit, die wir mit Time Weaver machen, mit Hilfe des Informationsfeldes. Ist unser Ziel, diese inneren Themen zu erkennen und dann zu Bewusstsein zu bringen. Mhm. Und ich denke, das ist ein gutes Schlusswort, weil ja, mein Sohn ruft schon wieder an.
Ja, ist okay. Aber es waren wertvolle 3 Minuten. Ich sag dir, das war jetzt eine traumhafte Zusammenfassung. Markus, herzlichen Dank. Ich lasse dich springen. Ich winke dir zu. Bis ein anderes Mal. Tschüss. So, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, da bleibt mir nur noch eines, Ihnen ganz herzlich Danke zu sagen. Selbstverständlich machen wir weiter in dieser Staffel um diese wunderbaren, tiefsinnigen Zitate um C.G. Jung herum, weil sie einfach wirklich Tiefsinnigkeit herausstrahlen, Weisheit zeigen, uns Lebensansätze zeigen und uns zum Nachdenken animieren. Und ich denke, jetzt ist die Zeit, Corona sei Dank, dass wir auch ein bisschen mehr Zeit haben, hier tiefsinnige Gedanken nachzugehen, zu überprüfen und auch den Sinn zu verstehen, die hinter gewissen Dingen, die einfach passieren, vorhanden sind und wir haben vielleicht immer wieder im Außen etwas projizieren, was in uns drin als Schatten schlummert. So, das war's für heute. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.